Ich hoffe wirklich, dass niemand von euch enttäuscht sein wird nach dieser Freizeit. Wenn jemand vielleicht so richtige Wortauslegungen und tiefschürfende Zusammenhänge und hochtheologische biblische Mathematik sich irgendwie vorgestellt hat hier, dann wird er sicher enttäuscht sein. Aber ich glaube, dass wir auch gut tun dran, einfach ganz einfach an die Bibel auch heranzugehen. Und dass wir versuchen, das, was das Anliegen Gottes ist, in unser Leben hineinzunehmen. Dass wir versuchen, Christus zu leben und nicht nur Christus zu verstehen oder Christus zu kennen, aber dass wir versuchen, Christus zu leben. Das sehe ich in den Leuten, die zur Zeit der Apostel gelebt haben. Die haben wirklich versucht, Christus zu leben. Es scheint mir auch, dass sie in der ganzen Zeit nie eigentlich Studierfreizeiten durchführten, die Apostel und auch die. Machen sie nicht. Sie haben sich einmal getroffen, als es um eine wichtige Lehrfrage ging. Es war aber ein Problem, die durch ihr Lehren aufgekommen war. Aber ihr Hauptanliegen war ganz eindeutig, Christus zu leben. Und es war auch ihr Anliegen, den Befehl Jesu zu gehorchen, eben hinzugehen, alle Welt und das Evangelium zu verkündigen. Da haben sie einen Akzent gesetzt, diese Leute. Und ich glaube, das müssen wir einfach auch lernen. Dass wir lernen, in unserer Gemeinde, auch in unserem persönlichen Leben, Akzente zu setzen. Dass wir lernen, Prioritäten zu setzen. Was ist denn wirklich wichtig in unserem Christsein? Ist es wichtig, dass ich viel theologische Bezüge oder auch Hintergründe oder auch Ausdrücke oder so, dass ich das lerne? Oder? Sicher auch gut. Aber was ist denn eigentlich wichtig? Was hat denn eigentlich Priorität in unserem Leben? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir das herausfinden für unser Leben. Und das ist auch mein Anliegen in diesen Vorträgen, dass wir das erkennen dürfen und auch mit in unser persönliches Leben dann mitnehmen dürfen. Was will eigentlich der Herr von uns? Heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Philipperbrief beschäftigen. Und wir wollen aus Kapitel 2 etwas lesen. Von Vers 1 bis 10 zuerst einmal. Wenn es nun irgendeine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, so erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seinige sehen, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Es ist einfach immer wieder schön, wenn wir den Herrn Jesus sehen in der Bibel. Das ist für mich wirklich ein Ziel, wenn ich die Bibel lese, den Herrn zu sehen und ihn immer wieder zu betrachten. Seine Schönheit, seine moralische Schönheit und auch seine königliche Schönheit, aber auch seine persönliche Herrlichkeit zu betrachten und immer wieder uns daran zu freuen. Ich glaube, dass es das Ziel ist vom Heiligen Geist, dass wir uns immer mehr an dem Herrn Jesus freuen. Und dass wir ihn sehen und kennenlernen, wirklich in einer ganz tiefen Art und Weise. Ich habe in der Bibel wirklich noch nichts Besseres gefunden als den Herrn Jesus. Ich kann nichts Besseres finden darin. Nichts Schöneres, nichts Höheres. Und nichts, was mein Herz irgendwie höher schlagen lässt. Und darum ist es schön, dass wir da einmal einen Akzent setzen in unserem Leben. Den Herrn Jesus besser kennenzulernen. Ist einfach das Wichtigste. Und dass unsere persönliche Beziehung mit dem Herrn vertieft wird. Und dass wir auch so motiviert werden, für den Herrn da zu sein, ihm zu gehorchen. Was ist denn die Motivation für unseren Gehorsam? Wenn wir die Peitsche über den Rücken der Gläubigen schlagen und ihnen sagen, ihr müsst dem Herrn gehorsam sein und gehorsam und gehorsam, ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, sie mit der Liebe Christi zu motivieren. Es gibt wirklich nichts Motivierenderes als Liebe. Es gibt nichts Motivierenderes für Gehorsam als Liebe. Ich sehe es auch bei meinen Kindern so. Wenn sie merken, dass der Vater sie lieb hat, dann gehorchen sie mir viel eher. Es ist einfach so. Und darum ist Motivation in unserem Leben für Gehorsam Liebe. Nämlich die Liebe des Christus zu erkennen. Und das weckt Liebe in uns. Und das gibt Motivation zum Gehorsam. Hier sehen wir den Herrn Jesus in seiner Erniedrigung. Und Paulus sagt, wir sollen dieselbe Gesinnung haben, die auch in Christo Jesu war. Und es ist doch schön zu sehen, wie schon innerhalb der Dreieinigkeit, wenn ich das mal so ausdrücken darf, also zwischen dem Vater, dem Sohne, auch dem Heiligen Geist, aber jetzt mehr zwischen dem Vater und dem Sohne, schon diese Beziehung war von totaler Willigkeit, den anderen zu verherrlichen. Von diesem totalen Wunsch, dem anderen zu gefallen. Stellt euch mal vor, Vers 6. Christus, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte. Er war Gott gleich. Er ist Gott. Aber er hat der Herr Jesus in seiner Menschwerdung, in seiner Inkarnation, er hat irgendwie, das ist jetzt ganz schwer auszudrücken, hat irgendetwas von sich selbst da zu nichts gemacht. Er hat zum Beispiel die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte und die er selbst hatte, er hat es verlassen. Er hat es dagelassen. Er hat seine königliche Herrlichkeit im Himmel gelassen. Er hat auch seine persönliche Herrlichkeit im Himmel gelassen. Nur seine moralische Herrlichkeit, die konnte er nicht verlassen. Die hat er mitgenommen auf die Erde. Seinen Charakter, seine Tugenden, seine Eigenschaften. Seine moralische Herrlichkeit, die hat er mitgenommen. Die sehen wir in dem Menschen Jesus. Aber er ist nicht einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich jetzt selbst zu nichts machte. Er hat sich selbst erniedrigt. Er hat sich selbst eine Stufe oder 10 oder 20 oder 100 Stufen nach unten versetzt. Und so konnte er sagen, als Mensch der Vater, er ist größer als ich. Aber nicht, weil der Vater in sich größer wäre, sondern weil der Sohn diesen Größenunterschied durch seine Erniedrigung selbst zustande brachte. Das ist unwahrscheinlich. Dieses den anderen höher achten als sich selber. Das sehen wir schon in der Dreieinigkeit selber, zwischen dem Vater und dem Sohn. Und wenn wir das Leben des Sohnes betrachten auf dieser Erde und sein ständiger Wille und Wunsch, dem Vater zu gefallen, und wie es manchmal der Vater einfach nicht mehr aushält und fast wie manchmal Zuschauer in einem großen Fußballstadion einfach aus Begeisterung Ausrufe von sich geben, manchmal auch gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Es schaut so aus, als ob der Vater im Himmel einfach das nicht mehr für sich behalten konnte. Es musste es irgendwie aus ihm heraus. Es war ein Begeisterungsruf, als er seinen Sohn da wandeln sah auf dieser Erde. Und diese gegenseitige, dass sich gegenseitige achten und dass sich gegenseitige gefallen wollen, wie wir das sehen zwischen dem Vater und dem Sohn, es ist wunderbar. Und das war nicht nur eine einmalige Sache im Leben des Herrn Jesus, dass er sich erniedrigt und sich, dass er sich unter den Willen seines Vaters beugte und das bis zum bitteren Tod. Sondern wir sehen dasselbe auch in 1. Korinther 15, am Ende der Zeiten. Das ist also nicht eine einmalige Sache im Vers 28, sondern auch am Ende selbst. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott alles in allem sei. Alles, also diese sich dem Vater unterwerfen. Das ist eine Konstante, das ist eine beständige Haltung in Herrn Jesus. Und das wird bis ans Ende so sein. Der Vater wird ihm alles zu Füßen legen. Auch den letzten Feind zum Schemel seiner Füße. Und dann wird der Herr Jesus mit allem, was er vom Vater erhalten hat, sich wieder dem Vater unterwerfen, damit Gott alles in allem sei. Wunderbar. Wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist einfach herrlich. Das ist einfach gewaltig, was wir für einen Gott haben. Dass wir jetzt irgendwie von diesem Gott lernen dürfen und es in unser Leben hineinnehmen dürfen und auch in unsere Gemeinschaft. Diese Gesinnung sei in euch, sagt Philipperbrief, die auch in Christo Jesu war. Der es eben nicht als einen Raub achtete, das, was er hatte, das, was er war, sondern dass er freiwillig das, was er hatte und das, was er war, in den Staub legte, zu nichts sich machte, Knechtsgestalt annahm, in Gleichheit der Menschen geworden ist und dann gehorsam wurde. Und gehorsam wurde nicht bis zu einem bestimmten Punkt, wie es wir Waffen sind. Unser Gehorsam reicht manchmal bis zu einem bestimmten Grad, bis dahin und nicht weiter. Da wäre ich noch bereit und dann kommt irgendwo ein Punkt in unserem Leben, wo wir ehrlich, wenn wir ehrlich sind, sagen müssen, ja, bis dahin und nicht weiter. Aber der Jesus, er war gehorsam, nicht bis zu einem bestimmten Punkt, sondern bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuze. Und weiter gehorsam konnte er einfach nicht mehr sein. Er hat den Gehorsam wirklich auch in Vollmaß gebracht. Was für ein Vorbild haben. Was für ein Herr. Und wir dürfen jetzt von ihm lernen. Und wir sehen, wie auch Paulus und andere von dem Herrn Jesus gelernt haben. Und wie das in ihrem Leben dann praktisch zur Auswirkung gekommen ist. Zum Beispiel sagt Paulus dann im Vers 17, was es in seinem Leben für praktische Auswirkungen hatte. Eben diese Gesinnung Jesu. Und dass eben auch im Leben des Paulus diese Gesinnung Jesu war. Und was bedeutet jetzt das für ihn? Ganz praktisch. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Gleicherweise aber freut euch auch ihr und freut euch mit mir. Diese Gesinnung, die in Christo Jesu war und die der Apostel Paulus auch in seinem Leben verwirklicht sehen wollte, hat ihn dazu gebracht, ein Trankopfer zu werden. Ein Trankopfer über dem Opfer und Dienst des Glaubens der anderen. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass das Trankopfer ein Zusatzopfer war. Also man musste ein Trankopfer über einem anderen Opfer darbringen. Zum Beispiel über einem Speiseopfer oder über einem Dankopfer. Und das bestand in einer Flüssigkeit, meistens mit ein bisschen Wein und Öl. Und das sprengte man, also das leerte man dann über das Opfer. Und es war eigentlich ein Opfer auf einem Opfer. Und so sah jetzt Paulus sein Leben, also ein Opfer für das Opfer der Glauben oder des Glaubens der anderen. Das hieß es praktisch in seinem Leben. Einfach, dass sein Leben ein Trankopfer war. Und er sagt, ich freue mich, dass ich ein Trankopfer sein darf. Dass mein Leben ausgesprengt wird, dass mein Leben ausgeleert wird. Wie ein Trankopfer über eurem Opfer. Und dass mein Leben dazu sein darf, dass ich euren Glauben fördere und eure Freude, und ich tue es wirklich mit Freuden, ich leere mich selber mit Freuden aus, für euch. Das hieß es für Paulus, ganz praktisch in seinem Leben. Aber wir haben noch ein anderes Beispiel, zum Beispiel Timotheus. Wir sehen das auch im zweiten Kapitel, ab Vers 20. Da redet Paulus von Timotheus, seinem geliebten Sohn im Glauben. Denn ich habe niemand gleichgesinnt, der von Herzen für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihrige, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennet aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat an dem Evangelium. Was für ein Beispiel haben wir doch auch in Timotheus. Stellt euch mal vor, Timotheus ist ein junger Mann. Was tut er? Als Paulus ihn zu sich rief, verließ er seine Mutter, seine Familie und folgte dem Herrn nach mit Paulus. Und was mich besonders in seinem Leben beschäftigt oder auch beeindruckt, ist, dass Timotheus das ganze Leben mit Paulus dem Herrn gedient hat. Es ist ganz etwas Seltenes. Ganz etwas Seltenes. Dass zwei Diener des Herrn ihr ganzes Leben miteinander oder einer unter dem anderen dem Herrn dienen. Meistens ist es doch so, dass auch wir Diener des Herrn ein bisschen versucht sind, manchmal unser eigenes Reich aufzubauen. Ist es nicht so? Ich möchte gerne meine Gemeinde oder eine Gemeinde, wo ich eben meine Gedanken und Ideen und Ansichten verwirklichen kann. Und das wird dann manchmal so wie ein Garten, das Reich Gottes, wo ich meine Karotten pflanze und da pflanze ich meinen Salat und das pflanze ich dann und dann begieße ich das und dann arbeite ich samstags dran. Und wenn es wächst, dann freue ich mich dran, weil das habe ich gepflanzt und dann esse ich es. Und das schmeckt dann einfach anders als Salat, den man irgendwo kauft, weil der ist in meinem Garten gewachsen. Und irgendwo ist auch in unserem geistlichen Leben, kann es irgendwo solche Dinge geben. Es gibt so etwas Ähnliches wie geistlichen Stolz. Habt ihr das auch schon gehabt? Oder Gemeindestolz. Gemeindestolz, ja, wir sind nun einmal wirklich die einzige biblische Gemeinde im Umkreis von 300 Kilometern, gibt es nichts wie wir. Ja, wir sind einfach wirklich die Einzigen, die sich nach dem Neuen Testament versammeln. Und sowas wie wir, das gibt es einfach nicht auf der Welt. Solche Gefühle können sich sehr, sehr schnell in unseren Herzen einschleichen. Oder geistlicher Stolz, dass man denkt, ja, ich bin wirklich schon auf einer guten Ebene. Und meine Bibelkenntnis ist doch besser als die der anderen. Und wenn man so ein bisschen dann redet miteinander, dann schlagen wir manchmal mit unserem biblischen Wissen umher, so wenn es darum ginge, irgendwie einen Wettbewerb, wer jetzt mehr Wissen hat, da abzuhalten. Das Erstaunliche im Leben von Timotheus ist, dass er sein ganzes Leben unter Paulus gestanden hat. Paulus sagt, ich habe keinen wie er. Sie suchen alle das Ihrige. Und das irgendwie erschaudert mich das. Denn Paulus hatte Mitarbeiter wie zum Beispiel Lukas. Oder er hatte Mitarbeiter wie Trophimus und andere. Oder zum Beispiel Aquila und Priscilla. Oder er hatte Titus. Und das waren nun wirklich keine geistlichen Knaben mehr, zum Beispiel Titus. Und trotzdem sagt er, ich habe keinen wie er. Sie suchen alle das Ihrige, nur Timotheus nicht. Seine unerhörte Herausforderung. Wie konnte Paulus so etwas sagen? Sie suchen alle das Ihrige. Und in diesem alle irgendwie sind auch alle Reichsgottesarbeiter eingeschlossen. Habe ich mich auch schon gefragt, suche ich nicht auch das Meinige? Man kann auch im Reich Gottes das Seine suchen, wenn man sein eigenes Gärtchen pflanzen will. Und wenn der Salat dann wächst, dann holt man die Freunde zusammen und sagt, schaut mal, das ist mein Salat. Ich möchte auch mal was zu versuchen geben. Ja, Timotheus nicht so. Timotheus, er arbeitete unter Paulus und er beugte sich unter den Willen von Paulus. Und für Timotheus war das Wort von Paulus einfach Gottes Wille. Ich möchte da eine kurze Kostprobe geben davon. 1. Timotheus 1 hat mich auch unerhört berührt, dieser Vers. 1. Timotheus 1, Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, auf dass du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördernd im Glauben ist. Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Dann wollen wir noch lesen miteinander aus dem Kapitel 6. Und Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest. Ich habe mich gefragt, wie war es wohl Timotheus zumute, als ihm Paulus dieses Gebot gab. Paulus wusste, dass es in Ephesus Probleme gab. Aber er konnte sich irgendwie nicht persönlich darum kümmern. Und es waren wirklich schwerwiegende Probleme. Falsche Lehren. Irrlehren. Gebote. Endlose Geschlechtsregister. Andere Lehren. Und Timotheus war sonst schon ein bisschen ein scheuer Typ. Und jetzt sagt Paulus zu Timotheus, hör mal zu, mein Kind. Ich will jetzt, dass du nach Ephesus gehst. Und da setzt du dich in die Versammlung. Und wenn da einer aufsteht und so beginnt komisch zu reden, dann stehst du auch auf und dann sagst du dem, jetzt schweigend setz dich nieder. Du wirst den gebieten, nicht solche Lehren zu lehren. Du wirst totale Konfrontation haben dort. Du wirst Auseinandersetzungen haben. Du wirst ihnen mit Autorität und Machtvollkommenheit gebieten, diese Dinge nicht zu tun. Und zuerst sagt er im Vers 3, ich bat dich, in Ephesus zu bleiben. Und dann gebietet er es ihm, im Vers 18. Und wenn wir den zweiten Timotheusbrief noch lesen, mit welchen Ausdrücken Paulus auf Timotheus eingeht und sagt, ich gebiete dir vor allen Engeln und vor dem Herrn Jesus und ich ermahne dich, und er braucht da Ausdrücke, die ganz, ganz hart sind. Und Timotheus steht einfach da und tut, was Paulus sagt. Wow! Wisst ihr, was heute Reich Gottes Arbeiter gesagt hätten? Paulus, ich sehe das nicht so. Ja, du meinst schon, ich soll nach Ephesus gehen, aber ich gehe nach Korinth. Da ist es auch nötig, da haben wir auch geistliche Not. Und da sind die Philipper und schau mal da in Antiochien, die haben auch mal wieder mal einen Besuch nötig. Und ich gehe mal dahin. Ja, ich predige auch Gottes Wort und ich mache immer geistliche Dinge. Ich mache eh dasselbe, aber Ephesus, das liegt mir jetzt nicht. Nein, geht mir gar nicht in den Kram. Gerade das, was du sagst, sehe ich nicht. Sehe ich nicht so. Und so sind wir häufig doch, dass wir unsere geistlichen Aktivitäten und Arbeiten selber aussuchen. Und irgendwo durch auch unser eigenes Gärtchen dann pflanzen und bebauen. Und dass es uns sehr schwer fällt, unter anderen Brüdern zu stehen. Und das zu tun, was sie meinen, es wäre gut für uns. Und dass wir in der Arbeit im Reich Gottes menschliche Autoritäten, die vom Herrn eingesetzt wurden, als solche akzeptieren, wie zum Beispiel Gemeindeälteste. Und dass wir es lernen. Dass es Gottes Wille ist, uns darunter zu beugen, wenn die etwas sagen, ganz praktisch. Ob es uns passt oder nicht passt. Oder ob wir dann auch wieder das Unsere suchen, wenn sie etwas sagen. Muss einfach Ordnung sein in der Gemeinde und im Reich Gottes. Und Ordnung geschieht nur, wenn sich die Gemeinde den Ältesten unterordnet. Ordnung geschieht durch Unterordnung. Es gibt keine Ordnung. Ordnung geschieht nicht durch, wenn man etwas einem aufdringt. Ordnung geschieht, wenn ich mich unterordne. In Liebe. Und Timotheus hat das gemacht. Und für Timotheus hieß die Gesinnung Jesu haben, Paulus zu gehorchen. Auch wenn er Schweres von ihm verlangte. Ja, er ging hin. Und Paulus muss ihn erinnern im ganzen Timotheusbrief. Er sagt, hör mal zu, dir sind die Hände aufgelegt worden von der Ältestenschaft. Ich weiß, dass du diese Gabe hast. Du kannst diesen Dienst tun. Du kannst dieses Gebot erfüllen. Du hast diese Gabe. Entfache diese Gabe. Tu das. Ich gebiete es dir, sagt er im 2. Timotheusbrief. Und ich tue es vor den Engeln und vor dem Herrn Jesus. Und Timotheus gehorchte. Wie ein Kind dem Vater hat er mit ihm am Evangelium gedient. Und das ist die Gesinnung Jesu im Leben von Timotheus. Solches sehen wir heute sehr, sehr, sehr selten. Heute wollen alle irgendwo Vorgesetzte sein. Wir haben viele Generäle im Reich Gottes, aber wenig Soldaten. Viele, die Pläne machen und Dinge schmeißen können. Viele, die ihr Gärtchen anlegen und es begießen, aber wenige Arbeiter. Und es ist doch schön, wenn es auch solche gibt. Und wenn wir uns lernen, die Gesinnung Jesu in unser Leben so hineinzunehmen, in der Gemeinde, dass wir es lernen, auch menschlichen Autoritäten untertan zu sein. Es ist einfach für Gottes Wort für uns annehmen, wenn sie uns etwas sagen oder uns etwas fragen. Timotheus hat das ein ganzes Leben lang gemacht. Ein ganzes Leben lang. Wir haben dann noch ein anderes Beispiel, Epaphroditus, Kapitel 2, Vers 29 und 30 in Philippa wieder. War auch so ein Bruder. Der hatte auch diese Gesinnung. Nehmet ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solch in Ehren. Denn um des Werkes willen ist er dem Tode nahe gekommen, indem er sein Leben wagte, auf dass er den Mangel in euren Diensten gegen mich erfüllte. Was sehen wir in Epaphroditus? Da sehen wir eben dieses Wagen. Mut aufbringen, manchmal auch gefährliche Situationen auf sich zu nehmen. Menschlich total unmögliche Situationen auf sich zu nehmen, um Jesu willen. Epaphroditus ist von den Philippern weggegangen und hat Paulus eine Gabe überbracht von Seiten der Philipper und dann ist er krank geworden. Und er hat dieses schöne Zeugnis von Paulus: um des Werkes willen ist er dem Tode nahe gekommen. indem er sein Leben wagte. Und wie schön sehen wir doch da auch in diesem Bruder, Epaphroditus, den Herrn Jesus, seine Gesinnung, der auch seinen Tod gewagt hat, aber nicht nur gewagt, der dann wirklich in den Tod gegangen ist für uns alle, der gehorsam war bis zum Tode. Und wie diese Gesinnung auch in diesem Bruder war, Epaphroditus. Und wie häufig beschränkt sich doch einfach auch unsere Reich Gottes Arbeit auf die Umstände, die wir irgendwie dem Herrn ja fast diktiert haben. Also Herr Jesus, ich möchte dir schon gehorsam sein, innerhalb dieses Kreises. Da tue ich alles für dich. Da kannst du mich hinsenden, wo du willst. Aber außerhalb dieses Kreises ist es ein bisschen schwer. Aber ich glaube, dass wir auch da einfach mehr dem Herrn Jesus ähnlich sein sollten. Für den Herrn da sein. Auch bereit sein, wegzuziehen, wegzugehen für den Herrn. Es ist einfach eine große Not heute. Darum geht auch häufig das Werk Gottes nicht weiter. Es werden keine neuen Gebiete erreicht mit Gottes Wort. Es werden keine neuen Gemeinden gegründet. Die Mission stagniert total. Es liegen so viele Gebiete und Städte und Ortschaften da und darben und viele sterben aus Mangel an Erkenntnis. Warum? Weil einfach niemand von uns opferbereit ist. Und sich fragt, Herr, willst du nicht vielleicht, dass ich und meine Familie, dass wir dahin ziehen? Und dass wir vielleicht menschlich gesehen total schwierige Situationen und Umstände auf uns nehmen und bereit sind, auch leidensbereit sind, wenn der Herr uns sendet, dahin zu gehen. Und Dienste zu tun, die sonst vielleicht die anderen nicht tun, dass wir uns doch da auch prüfen, das heißt auch die Gesinnung Jesu haben. Er hat den Himmel verlassen. Er hat seine Wohnstätte verlassen. Er hat seine Herrlichkeit irgendwie zugedeckt oder dagelassen und ist als Mensch ein Diener geworden auf diese elende Welt. Man hat auch hier kein Zuhause gehabt, nicht einmal ein Kopfkissen. Und irgendwie sollten wir einfach dem Herrn ähnlich sein und ähnlicher werden. Und wir sehen vor allem im Neuen Testament, zur Zeit der Apostel, da haben die Jünger einfach dem Herrn sehr in dieser Hinsicht geglichen. Sie waren ihm ähnlich. Die sind einfach hingegangen und haben das Evangelium innerhalb von einer Generation dem ganzen Römischen Reich gebracht. Und das war für sie totale Priorität. Wir müssen das Evangelium verkündigen, wir müssen es verbreiten. Das soll irgendwie auch eine Priorität sein in unserer Gemeinde. Wir sollen nicht nur so ein egoistisches Gemeindeleben, weil es einfach schön ist und weil wir es so schön haben untereinander leben, sondern auch bereit sein, als Gemeinde zu leiden. Ich stelle mir vor, die Gemeinde in Antiochien, als der Herr Paulus und Barnabas wegrief, das waren ihre zwei Gründer. Das waren ihre beiden Stützen, es waren noch andere drei da, aber die konnten nie den Platz von Paulus und Barnabas da ausfüllen. Da gab eine große Lücke in die Gemeinde von Antiochien und trotzdem haben sie sie ziehen lassen. Wie schön das doch ist. Das ist auch Gesinnung Jesu als Gemeinde. Nicht als einen Raub achten, all diese schönen Brüder und Schwestern bei uns zu haben, aber auch Geschwister. Sich von Geschwistern zu trennen um des Herrn willen und so das Reich Gottes zu fördern. Das heißt auch Gesinnung Jesu haben. Das ist ganz wichtig. Dann in Kapitel 3 haben wir diese bösen Arbeiter in den ersten Versen. Gott geachtet. Ich habe es für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi. Dieses Achten ist irgendwie verwandt mit dem Ausdruck von Kapitel 2, Vers 5 von dieser Gesinnung, die da in uns sein soll. Philipperbrief sagt immer wieder vom Denken. Ich denke so von euch. Oder habt diese Gesinnung in euch. Das heißt, denkt genauso, wie Jesus Christus dachte. Es ist eigentlich eine Mentalitätsfrage. Das heißt, wie wir denken und ob in unserem Denken das Denken Jesu überhand nimmt. Und das wiederum bewirkt dann, dass wir Dinge, die wir früher oder die wir jetzt vielleicht noch für ganz wichtig halten oder achten, dass wir es dann für Verlust achten. Und ich glaube doch auch, dass geistliches Leben, echtes geistliches Leben, wenn ich nochmals darauf zurückkommen darf, etwas zu tun hat mit unserer Mentalität, mit der Art und Weise, wie wir denken. Ist unsere Denkweise der Denkweise Jesu ähnlich? Und da müssen wir uns immer wieder prüfen. Denke ich genauso, wie er dachte? Ist es meine Gesinnung seine? Achte ich die Dinge so, wie der Herr Jesus sie geachtet hat? Sind Dinge, die für ihn wichtig waren, für mich auch wichtig? Wir können uns da drei oder vier ganz einfache Grundsätze merken. Das Reich Gottes muss wichtiger sein als unsere zeitlichen Bedürfnisse. Das sagt der Jesus in Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zugefügt werden. Also das Reich Gottes hat Priorität über unsere zeitlichen Bedürfnisse. Das ist einmal ein Grundsatz von Priorität und von diesem geistlichen Denken, das in unserem Leben sein soll. Zweiter Grundsatz. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 bis 18 steht geschrieben, die werden nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Also, das, was man nicht sieht, ist wichtiger als das, was man sieht. Das, was man nicht sieht, hat Priorität über das, was man sieht. Das ist ein zweiter Grundsatz. Das soll in unserem Denken irgendwie in unser Denken hinein. Dritter Grundsatz. Das, was ewig ist und Ewigkeitswert hat, hat Priorität über das Zeitliche. Das sind drei ganz einfache Grundsätze. Gottes Reich über irdische Belange. Das, was man nicht sieht, ist wichtiger als das, was man sieht. Das Ewige ist wichtiger als das Zeitliche. Und in diesem Denken hinein sollen wir uns jetzt auch uns hineinleben. Paulus tat das. Und das hatte wiederum zur Folge, dass in seinem Leben ganz praktische und konkrete Entscheidungen getroffen wurden. Er hätte zwar auf vieles bauen können, dass ihm ein großer Gewinn gewesen wäre, aber er hat es willentlich sein gelassen. Er hat es für Verlust geachtet und darum dann auch verschiedene Entscheidungen getroffen in seinem Leben. Und sein Leben so eingerichtet, dass es dem Herrn und seinem Denken und seiner Gesinnung desto ähnlicher wurde. Und das sollen wir auch tun in unserem Leben. Mit allem, was wir haben, was wir sind. Dass wir so darüber denken, wie der Jesus dachte. Dass seine Gesinnung in unserem Leben immer mehr praktisch wird. Was war sein Wunsch, Vers 10? Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesu ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesu. So viele nun vollkommen sind, lasst uns also gesinnt sein. Lasst uns also denken. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid. Das heißt, wenn der Herr Jesus seine Gesinnung noch nicht so in euch, in eure Gedanken, in eure Herzen und in eure Köpfe hineingewoben hat, dann wird euch Gott auch dies offenbaren. Dann können wir Geduld haben. Dann wird das auch noch geschehen in eurem Leben und in unserem Leben. Also, dass wir diese Gesinnung haben, dieses Ziel vor uns haben. Wir wollen Jesus und seiner moralischen Herrlichkeit noch viel mehr ähnlich sein in unserem praktischen Leben. Und das muss zu ganz konkreten Entscheidungen führen in unserem Leben. Ganz konkret, das war in meinem Leben ganz am Anfang meines Glaubens so, Ich spielte Fußball. Fußball spielen ist an sich nichts Böses. Wenigstens für mich nicht. Aber das war so, dass Sonntag früh hatten wir immer unsere Spiele. Und Sonntag früh hatten wir auch Anbetungsstunde. Ja, jetzt musste ich ganz klare Entscheidungen treffen. Du kannst nicht auf zwei Seiten spielen oder auf zwei Seiten hinken. Du musst eine ganz klare Entscheidung treffen. Und dann kam es wieder so eine Entscheidung in meinem Leben. Wie soll ich mein Leben überhaupt verbringen? Was wird mein Lebensstil sein? Und als ich meine Frau kennenlernte, habe ich ihr immer wieder gesagt, ich würde es mir noch einmal überlegen, mich zu heiraten. Es könnte wirklich ein schlimmes Abenteuer werden. Weil ich habe diese und diese und diese Grundsätze. Ich glaube, dass es einfach Gottes Wille ist für mein Leben, dass wir herumziehen und dass wir Fremdlinge und Pilgrime sein werden auf dieser Erde. Wo uns der Herr hinsendet. Es war auch eine Entscheidung. Aber der Herr hat uns sehr gesegnet in diesem Lebensstil und wirklich uns viel Freude dabei auch geschenkt. Aber das sind einfach Entscheidungen, die wir treffen dürfen. Ja, wie wollen wir unser Leben verbringen? Was wollen wir tun? Und was können wir tun, damit unser Leben immer mehr dem Herrn Jesus ähnlich ist? Und dieses Denken, diese Mentalität Christi in unser Denken, in unser Herzen immer mehr praktisch aufnehmen. Das soll unser Ziel sein. Ob wir jetzt sind wie Timotheus und unter Paulus dienen, ob wir jetzt sind wie Epaphroditus und viele Wagnisse auf uns nehmen und gefährliche Dinge wagen, ob wir sind wie Paulus selber, das hat keinen Einfluss. Wichtig ist, dass da, wo wir sind, dass diese Gesinnung in uns wirklich, je länger, je mehr, praktisch wird. Den anderen höher achten als sich selber. Und dem Herrn dienen, in aller Demut und das Lernen, dass wir es wirklich lernen. Oh, mein Wunsch ist es wirklich, dass in meinem Leben der Herr Jesus noch viel mehr gestaltet wird. Gleich gestaltet. Das ist mein Wunsch für mich und ich hoffe es auch für euch.